Glenda, die einen Arm so weit über ihren Busen gelegt hatte, wie ihr das möglich war, riskierte einen Blick auf das, was wahrscheinlich immer noch die Königsloge genannt wurde. Gerade hielt Veterinary die goldfarbene Urne in die Höhe und Jubel brandete auf. In Ankh-Morpork war man nicht gerade versessen darauf, dem Patrizier zuzujubeln. Geld hingegen würde man an jedem Tag der Woche laut bejubeln. Trotzdem kam es Glenda so vor, als hörte sie eine ungewohnte Harmonie aus dem vielkehligen Jubel heraus, eine Harmonie, die aus dem Boden selbst hervorzukommen schien, als wäre das Stadion ein einziger großer Mund. Dann verflog dieser Eindruck wieder, und die Gegenwart kehrte zurück.
»Meine Herren, Herren, bitte die Mannschaften auf ihre Plätze«, rief der Erzkanzler von Bratzneck wichtigtuerisch.
»Dürfte ich Sie mal kurz sprechen, Erzkanzler?« sagte Treff, der so schnell wie möglich an seine Seite geeilt war.
»Dave Likely's Sohn, richtig?«
sagte der ehemalige Dekan.
»Wir wollen gerade anfangen, Fußball zu spielen, Likely, falls dir das entgangen sein sollte.«
»Ja, ganz recht, aber...«
»Kennst du einen gewichtigen Grund, aus dem ich das Spiel noch länger verzögern sollte?«
wollte der Schiedsrichter wissen.
Treff gab auf. Henry zog eine Münze aus der Westentasche.
»Mostrom«, sagte er.
»Kopf«, sagte der Erzkanzler und lag damit falsch.
»Also gut, dann Herr Hoggett. Wer hat den Ball?«
»Gloing, gloing«, Nat fing den Ball aus der Luft und überreichte ihn den Unparteiischen. »Ich habe ihn.«
»Aha, Sie sind der Trainer der Akademiker.«
»Ja, aber auch Spieler, falls es nötig sein sollte.«
»Meine Herren, Sie werden gleich sehen, dass ich den Ball in der Mitte des Spielfeldes platziere.«
Das stimmte sehr wohl, dass der ehemals als Dekan bekannte Erzkanzler die Situation reichlich auskostete. Er machte ein paar Schritte nach hinten, legte dann eine kleine dramatische Pause ein, zog eine Pfeife aus der Tasche und schwenkte sie. Er blies hinein und entlockte ihr einen Pfiff, wie ihn nur ein Mann seiner Statur fertigbrachte. Sein Gesicht fing an zu zucken und es wurde ganz rot. Dann hob er das Megafon an die Lippen und rief:
»Jeder Junge, der sein Tonzeug nicht dabei hat, spielt in Unterhosen und...«
Dicht gefolgt von Ponders Stibbenstimme, die rief: »Ich möchte wissen, wer ihm das Ding gegeben hat.« Das Publikum tobte und man hörte das Gelächter in der Ferne verklingen. Man hörte, wie es die Straßen hinab wogte und wie jeder Zuhörer in der überfüllten Stadtmitte es weitergab, woraufhin überall schlimme Erinnerungen hochkamen und mindestens zwei Leute anfingen, Entschuldigungsschreiben von ihrer Mutter zu fälschen. Der Bibliothekar schwang sich auf die Querlatte seines Tores, um besser sehen zu können. Charlie Barton, der Torhüter von United, zündete sich in aller Seelenruhe sein Pfeifchen an. Und der Mann mit dem größten Problem an diesem Tag auf dem Spielfeld, abgesehen womöglich von Treff, war der Herausgeber der Times, Herr William de Warde, der keinen seiner Untergebenen mit der Aufgabe hatte betreuen wollen, über dieses einzigartige, prestigeträchtige Ereignis zu berichten, selbst aber überhaupt keine Ahnung hatte, wie er es anstellen sollte. Als der Pfiff ertönte, stammelte er Folgendes zusammen.
»Ja, also der Anführer von United, also soll ich Anführer sagen, es muss einen besseren Ausdruck für ihn geben, aber das kann ich in der Redaktion ja noch herausfinden, scheint nicht genau zu wissen, was er jetzt tun soll. Erzkanzler Rid Cully, BA, MA, LMAA, ach nein, das kann ich auch später noch ergänzen, hat den Ball wuchtig in Richtung, naja, eigentlich hat er gleich Jimmy Wilkins getroffen, ehemals bei den Minern, der noch nicht genau zu wissen scheint, was er damit tun soll. Nein, er hat ihn vom Boden aufgehoben. Er hat den Ball in die Hand genommen. Der Schiedsrichter, der ehemalige Dekan der unsichtbaren Universität, hat ihn zu sich gerufen, um, wie es aussieht, einen Schnellkurs hinsichtlich der Regeln dieses neuen Fußballspiels zu verpassen.
Ein Megafon, dachte de Warde. Ich brauche ein Megafon, ein extrem großes Megafon, damit ich allen erklären kann, was da vor sich geht.
Der Ball ist jetzt an Augenblick an die Nummer 69 weitergegeben worden. Ja, ganz recht, denn der multitalentierte Professor Bengo Macarona, dem nach der neuen Spielregel nun ein sogenannter Freistoß zugestanden wird, und zwar dort, wo der Regelverstoß stattgefunden hat, ist... Und da ist der Bengo Macca... Nee, Entschuldigung, Professor Benko Macarona für die unsichtbaren Akademiker. Und, ach du Schreck, ja, der Ball fliegt quer über das gesamte Spielfeld und macht ein Geräusch wie ein Rebhuhn. Im Schriftwechsel mit der kleinen Tierfreund nachschauen, ob ich den richtigen Vergleich erwischt habe. Er hat Charlie Big Boy Barton mit solcher Wucht in den Bauch getroffen, dass er ihn ein bisschen hinten ins Netz katapultiert hat. Was für ein Anblick. Und das müsste eigentlich ein Tor sein. Mindestens ein Tor, würde ich meinen. Das Publikum ist aufgesprungen, obwohl die meisten ohnehin schon standen.
Er schrieb das mit dem wohlbekannten Bedürfnis des Journalisten, alles möglichst richtig wiederzugeben.